Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Wir steigen ein in das Wort Gottes. Was kann es Schöneres geben? Und wir sind ja in der Predigtreihe, wie gesagt, nicht Esra, sondern Elisa, mit dem Untertitel Eine Stimme für den einzig wahren Gott. Das heißt, wir schauen uns das Leben von Elisa an und was er erlebt hat. Und was es über Gott aussagt und was wir davon lernen können. Und heute wollen wir uns eine Geschichte anhören, die, als ich die gelesen habe, den Titel, habe ich mich an meinen Kindergottesdienst erinnert und an so manches Flanellbild und habe so gedacht, oh, die Geschichte kenne ich, das ist einfach. Und dann habe ich die studiert und mir sind viele Sachen aufgefallen, die, wow, total beeindruckend sind und ja, die für mich total neu waren. So, deswegen lasst euch ganz... Also seid gespannt. Genau. Ich habe aber vorher, bevor wir so richtig in den Text einsteigen, möchte ich euch erklären, warum ich mein Thema gewählt habe, wie ich es gewählt habe. Denn innerhalb dieser Predigtserie habe ich dieses Thema jetzt genannt, die Kraft des Gehorsams. Die Kraft des Gehorsams. Die Kraft findet man wahrscheinlich meistens noch gut. Und Gehorsam, naja... Da ist es vielleicht nicht unbedingt so ein beliebter Begriff. Meistens hat Gehorsam damit zu tun, dass man das eigene aufgeben muss. Den eigenen Plan, den eigenen Wunsch. Und ich habe mich vielleicht vorgestellt, weiß nicht mehr, Jonathan heiße ich. Und ich bin in der Schule, ansonsten Lehrer, also von Montag bis Freitag. Und ich sage immer, ich bin Lehrer und ansonsten habe ich keine Krankheit. Genau. Und in der Schule arbeite ich halt als Geschichtslehrer. Und da kenne ich ja von meiner Geschichte, also von unserer Geschichte auch aus, dass wir mit dem Begriff Gehorsam so ein bisschen so ein flaues Gefühl manchmal im Magen das erzeugt, weil wir eben schlechte Sachen erlebt haben. Gerade wir hier im östlichen Teil Deutschlands, zwei Diktaturen, und wo wir gemerkt haben, dass manchmal so blinder Gehorsam wirklich in die Irre geführt hat. Das heißt, wir sind ganz oft in unserer Seele als Land so grundsätzlich kritisch eingestellt. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich manchmal habe, dass das Vertrauen ein bisschen fehlt. Und deswegen ist dieses Thema, denke ich, trotzdem vielleicht für uns herausfordernd, aber es hat, denke ich, ganz viel, was es uns bringen kann und vor allen Dingen im Sinne Gottes uns bringen kann. Genau, ich habe nachgeschaut im Duden. Gehorsam, da steht ganz einfach erklärt, Gehorsam ist die Unterordnung unter den Willen einer Autorität. Ach, wunderbar, schon zwei Wörter, die uns fröhlich anlächeln. Unterordnung und Autorität. Ja, genau. Also es kommen so ein bisschen unangenehme Gefühle vielleicht hoch. Es gab auch ein Synonym dazu, und zwar Ergebenheit, Folgsamkeit, Fügsamkeit oder sogar Gefügigkeit. Also ein Thema, was uns als Menschen wahrscheinlich nicht so ganz in die Wiege gelegt ist. Denn ich habe mal gehört, das hat einer gesagt, man muss den Kindern nicht beibringen, Nein zu sagen, man muss ihnen beibringen, gehorsam zu sein. Das heißt, es ist irgendwie in unserer Natur drin, dass wir nicht unbedingt immer das wollen, was Gott will. Wenn wir uns den Begriff selber gehorsam anschauen, habe ich nachgeschaut, das kommt tatsächlich von gehorsam bzw. horsam. Und das heißt, jemanden Gehör schenken. Da steckt natürlich das Wort hören drin. Das ist das Schöne, dass wir das bis heute sozusagen fast noch lesen können. Gehorsam hören. Das heißt, jemand Gehör schenken, jemand gehorchen, gehorsam sein. Es hat eben damit zu tun, Gehör zu schenken. Und wenn wir gerade bei Gott sind, hat es damit zu tun, Vertrauen zu schenken. Ihm zu hören, dem zu vertrauen und dann auch noch das Krasseste zu tun, nämlich dem, was ich da höre, weil ich sehe ihn ja nicht, das ist ja klar, dem, was ich höre, was ich denke, was er sagt, dem Folge zu leisten und diese Schritte zu tun. Genau, und es werden uns heute sozusagen zwei Geschichten vorgestellt in unserem Abschnitt, wo zwei Leute unterschiedlich reagieren auf das, was sie hören, was Gott sagt. Das heißt, unterschiedliche Arten von Gehorsam. Und die eine Geschichte ist die Geschichte von Naaman, beziehungsweise in manchen Übersetzungen steht auch Naaman, kennt ihr vielleicht so. Und die zweite Geschichte ist die Geschichte von Gehasi. Gehasi ist der Diener von Elisa und der reagiert ein bisschen anders. Genau, deswegen lasst uns einsteigen. In 2. Könige 5 sind wir. Also wenn ihr eure Bibel mit habt, schlagt sie gerne auf. Und ich sage dann immer, wenn ihr eure Bibel nicht mit habt, dann klickt gerne in eurem Handy, in der Bibel-App. Genau, einfach, dass wir so in diesen Habitus kommen, wirklich das Wort anzuschauen. Genau, während ihr so ein bisschen raussucht, 2. Könige 5, möchte ich euch noch erklären, wo wir gerade sind. Wir sind ja im Buch der Könige. Das hat zwei Teile, ist eigentlich eine Schriftrolle gewesen. Wir sind im zweiten Teil, 2. Könige. Und das ist die Geschichte aller Könige Israels und Judas nach David. Ja, also nachdem Salomo ja der Sohn von David das Reich noch quasi gesamt unter seiner Verantwortung hatte, wurde es dann eben aufgeteilt in das Südreich Juda, wo wir die Hauptstadt Jerusalem haben, und das Nordreich Israel, was sich so nennt, mit der Hauptstadt Samaria. Und in diesem Nordreich sind wir und dort gibt es zwei berühmte Propheten. Elia, der Vorläufer quasi von Elisa, und eben Elisa selbst. Diese zwei Propheten. Und jetzt muss man auch dazu sagen, okay, was heißt jetzt Prophet? Was ist das überhaupt für ein Job? Was macht er? Prophet ist jetzt kein Wahrsager oder Zauberer, sondern jemand, der den König bzw. das Volk erinnert an das, wozu sie eigentlich berufen sind. An Gottes Auftrag. Die eben auch sagen, hey, hier lauft den anderen Göttern hinterher. Das ist eigentlich nicht der wahre, einzige Gott, Yahweh. Und so heißt ja unsere Serie auch. Eine Stimme für den einzig wahren Gott. Genau. Und diesem Elisa begegnet jetzt der Naaman. Und da sind wir in 2. Könige 5, Vers 1. Naaman, der Heerführer des Königs von Aram. An dieser Stelle würde ich ganz kurz stoppen, damit wir wissen, was das ist. Aram ist ein Reich, das ist nördlich von Israel. Die sind verfeindet. Also vor kurzer Zeit gab es da auch einen Krieg zwischen Israel und Aram. Und das ist quasi auch der Konkurrent. Liegt im heutigen Syrien. Also die Hauptstadt von Aram war damals auch Damaskus, wie heute ja auch von Syrien. Genau. Dieser König von Aram hat einen Heerführer und der heißt Naaman. Und dieser ist ein hoch angesehener Mann vor seinem Herrn, also dem König, deswegen kleingeschrieben, und geschätzt. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Und die Aramäer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienst von Naamans Frau war. Ganz kurz zur Erklärung, Streifschar ist quasi so eine Gruppe von Bewaffneten, die so ein bisschen in dieses Land Israel eingedrungen sind, um dort sozusagen, ich würde es so verstehen, wie Raubzüge zu vollführen, so etwas. Und bei dieser Gelegenheit hatten sie eben ein kleines Mädchen entführt. Die landet nun bei der Frau von Naaman in ihrem Haushalt und dient ihr. Und diese Person ist nicht ganz unwichtig, denn sie, Vers 3, dieses kleine Mädchen sprach zu ihrer Herrin: Ach Herr, dass mein Herr bei dem Propheten wäre, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Also dieses kleine Mädchen, was eigentlich entführt worden war, sieht, dass der Naaman, also ihr Herr quasi, aussätzig ist. Und ihr fällt ein, es gab doch Elisa, der dient dem einzig wahren Gott, der kann ihr helfen. Und das Coole ist, sie hält ohne hinterm Berg. Sie sagt sogar, finde ich übrigens auch sehr interessant, dass sie ihre Position an der Stelle einnimmt. Genau, Vers 4, da ging Naaman hinein zu seinem Herrn, also zum König, und sagte zu ihm und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Da sprach der König von Aram, geh, ziehe hin, und ich will dem König von Israel einen Brief schicken. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber und 6.000 Goldstücke und 10 Festgewänder mit sich. Und er brachte dem König von Israel den Brief, darin stand: Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Also, Naaman nimmt den politisch korrekten Weg und versucht, einen Brief zu schreiben an den König. Also, der geht nicht gleich zu Elisa, ist übrigens auch interessant, sondern der geht zu dem König und sagt: König, ich bringe dir auch ganz viele Geschenke mit. Ich würde gerne, dass wenn dieser Brief zu dir kommt, dass du ihn von seinem Aussatz befreist. Interessant, wie jetzt der König reagiert, denn er hat jetzt die Aufgabe, der König soll jetzt Naaman heilen. Mal sehen, was jetzt passiert. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, das ich töten und lebendig machen könnte, dass dieser von mir verlangt, ich soll einen Mann von seinem Aussatz befreien. Da erkennt ihr doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Also, der König findet die Idee gut, oder? Nicht ganz. Also er zerschreißt seine Kleider und das sind ja jetzt nicht billige Dinge, sondern das ist ja Königsgewand. Ja? Das macht er, weil er seine Verzweiflung zeigt. Er sagt, Hilfe Heimatland, der will von mir, dass ich etwas tue, was nur Gott tun kann. Und zweitens, es ist gleich noch eine diplomatische Verstimmung. Also Anlass zum Streit. Der denkt schon wieder, okay, der König von Norden, der will schon wieder Krieg führen. Also nicht so gute Vibes, würde ich sagen, im Hause des Königs. Man muss ja auch dazu sagen, was ist Aussatz? Aussatz ist ja eine Krankheit, die ist durch Bakterien ausgelöst, die kann nicht geheilt werden, also zumindest auch in dieser Zeit. Ich habe sogar nachgeschaut, es gibt sogar heute noch Gebiete auf der Welt, wo eben Lepra, so heißt das heute, verbreitet ist. Also eine bakterielle Krankheit, die die Haut angreift, die Nerven hören auf zu reagieren an diesen Gebieten und dadurch, wenn die Leute sich verstoßen, dort Blutung gibt oder was, denen kann nicht geholfen werden. Da muss immer jemand anders kommen und sozusagen gucken, dass sie sich quasi nicht selber irgendwie kratzen oder wie auch immer. Ihr kennt das sicherlich aus dem Neuen Testament, wo Jesus auch Aussätzige heilt. Das ist dieselbe Krankheit. Das heißt, ein Heerführer des Herrn hat hier ein Riesenproblem. Genau, wir sind bei Vers 8. Ja, ein Vers brauchen wir noch. Und es geschah, das ist jetzt interessant, Elisa, was macht er? Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen habe. Vielleicht war das auch ein Riesenpolitikum, wissen wir nicht, aber könnte man sagen. Da sandte er zum König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Er soll zu mir kommen, dann wird er erkennen, dass es einen Propheten in Israel gibt. Dass es einen gibt, der den einzig wahren Gott kennt. Das ist cool. Also Elisa hilft dem König so ein bisschen aus der Patsche. Und jetzt würde ich mal auf das Bild gehen, was wir jetzt hier haben. Und zwar, damit wir eine Vorstellung haben, wer ist ein Naaman eigentlich? Naaman ist ein Heerführer des Königs. Der kommt also auch nicht alleine vorbei, sondern der kommt mit Pferden und Wagen. So, es wird weiter später in den Versen, kommt das dann noch. Und ich habe jetzt hier, wir waren ja in London gewesen, da waren wir auch im British Museum, und da haben wir diesen Streitwagen gesehen. Der ist jetzt von Assyrien, ist nochmal nördreich, also nochmal nördlicher von Aram. Also es ist jetzt leider nicht der Naaman im Bild. Aber nur, damit ihr versteht, was hier passiert. Das ist also ein richtig tolles Pferd, ein richtig schöner Wagen und prachtvolle Ausstattung. Und dieser Naaman, wie gesagt, das stand ja auch im Text, durch ihn hatte der Herr Aram Siege geschenkt. Heißt also, der war ein angesehener Kriegsherr, ein Kriegsveteran, könnte man auch sagen. Ja? Also, das ist jetzt kein unbedeutender Mann. Und dieser Mann sagt jetzt, okay, ich gehe mal über den König, weil das ist ja der offizielle Weg, das sind vielleicht auch meine Kreise, in dem ich mich bewege, und versuche jetzt hier mir eine Lösung zu schaffen. Und genau, und dann haben wir eben diese Sache, dass Elisa sagt, okay, ich helfe dir, lieber König, denn ich diene dem einzig wahren Gott, Jahwe. Er ergreift sogar die Initiative. Und jetzt ist es ganz wichtig, wir haben die Situation. Und jetzt ist wichtig, wie reagiert jetzt Naaman? Was macht Elisa und was macht Naaman? Wir haben diesen Kriegsherrn im Kopf, okay, der so angesehen, gewaltig, tapfer, wie auch immer ist. Und da sind wir bei Vers 9. Genau. So kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen, also stellt euch dieses Bild vor, und hielt vor der Tür des Hauses Elisas, die wahrscheinlich jetzt nicht so eine große Tür war. Ich will nur mal so sagen, ja. So, da sandte Elisa einen Boten. Da steht nicht, Elisa ging vor die Tür, sondern da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Welches Gefühl hat ein angesehener großer Kriegsherr aus einem Nordreich, was gerne mal im Kampf mit Israel war, wenn er in die Wüste kommt, zu dem kleinen Häuschen vom Prophet Elisa, und dann kommt der 15-jährige Bote raus und sagt ihm, geh dich mal da drüben in der leckeren Brühe des Jordan waschen, 7-mal untertauchen, ja, 7-mal, nicht einmal, 7-mal, und dann wirst du gesund. Welche Situation, wie hättet ihr das empfunden?
wahrscheinlich so ähnlich wie Naaman. Wir lesen mal weiter. Vers 10. Da wurde Naaman zornig, ging weg und sprach: Siehe, ich dachte, nicht unwichtig, ich dachte, er wird sicher zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren. Ja, also der Prophet muss schon kommen und muss hier mich berühren und so den Aussätzigen befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Parpa in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Okay? Kann man menschlich verstehen. Der sagt also, und das wäre jetzt das nächste Bild bitte, die Flüsse hier bei mir in der Region, die nördlich und südlich von Damaskus, seht ihr da ganz im Nordosten, fließen, die sind doch besser als das Wasser im Jordan. Ich habe euch extra daneben noch ein Bild rausgesucht vom Jordan. Das ist jetzt nicht die Elbe, ja, sondern das ist ein schmalerer Fluss. Der ist vielleicht so wie die Spree, so ein bisschen als Bild. Und je nach Situation, je nach Saison, trägt er auch mehr Schwebstoffe drin. Also der ist so ein bisschen braun, so ein bisschen gemütlich, ist so ein bisschen eine Brühe. Ja? Das heißt, das könnte schon mal ein Punkt sein, wo jemand sagt, das ist jetzt nicht das Whirlpool von der Therme, wo ich sage, da gehe ich gerne rein, Sohlebecken oder so. Und auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, das ist ja kein tiefer Fluss. Also es ist wahrscheinlich auch eine Verrenkung nötig, dass ich da wirklich untergetaucht bin und die Wasserkante über meinem Köpfchen ist. Also es gibt einige Dinge, die den Naaman hier herausfordern. Und jetzt ist eben wichtig, was können wir uns hier mitnehmen? Beinahe hätte Naaman sein Wunder verpasst. Beinahe hätte Naaman jetzt gesagt, Elisa schickt einen Boten, sagt, ich soll mich dort untertauchen, ich bin weg. Mache ich nicht. Das ist über meiner Ehre. Also ich bin ja angesehener Kriegsheld. Der kommt doch noch nicht mehr persönlich. Kein roter Teppich, nix. Kann ja nicht sein. Und deswegen sind wir bei der Kraft des Gehorsams. Warum wird Naaman geheilt? Weil nur Gott soll am Ende die Ehre kriegen. Nicht Elisa, fast über seine Stelle. Er schickt einen Boten. Was heißt das wieder? Naaman soll sich wirklich demütigen. Er wählt, was steht ihm eigentlich im Weg? Es ist natürlich sein Stolz. Er wollte direkt von Elisa begrüßt werden. Und er kommt noch nicht mal selbst. Elisa schickt einen kleinen Jungen, also so stelle ich es mir vor. Na? Und das wäre, um im Bild zu bleiben, das wäre dieses nächste Bild, was hier vom Obama ist irgendwo. Genau, das wäre so ähnlich wie, wir hatten 2009 den Herrn US-Präsidenten hier in Dresden. Das wäre wie, wenn der US-Präsident damals gekommen wäre, und das war wirklich ein Riesenbamborium, das weiß ich noch, alle Gullideckels wurden untersucht und sonst wie. Also es war wirklich großes, großes Bamborium. Und stellt euch vor, der Obama wäre gelandet im Flughafen, wäre die Königsbrücke runtergefahren, hätte jetzt hier vor der Frauenkirche gestanden und die Merkel schickt, weiß ich nicht, ihren Staatssekretär, oder irgendjemand, der jetzt nicht so bekannt, berühmt wäre. Ja? Also der große Held kommt, oder naja gut, bei Obama ist jetzt politisch vorsichtig, ich gehe da nicht weiter. Aber was ich meine ist, wenn eine berühmte Person kommt, muss man ihr doch entsprechend begegnen. Und deswegen hat Naaman hier hätte fast sein Wunder verpasst. Und jetzt guckt mal, was rettet ihn eigentlich? Und das wäre nämlich in Vers 15. Wir waren einen Vers noch zurück. Vers 13. Genau. Da, und er wandte sich ab und ging zornig davon. Also Naaman hat sich entschieden, nee, mache ich nicht mit. Und jetzt guckt mal, was hier passiert. Da traten seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen, mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hat, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, da er zu dir gesagt hat, wasche dich, so wirst du rein. Das heißt, wer rettet hier eigentlich die ganze Sache? Es sind Leute, die Knechte sind, die Diener sind. Die sind gewöhnt, dass sie Anweisungen von anderen manchmal einfach umsetzen. Dass sie einfach hören, dem vertrauen oder sagen, ich mache das einfach, und die das umsetzen. Und Naaman kriegt hier den Spiegel vorgehalten von Leuten, die eigentlich in der Sache besser sind als er selbst. Nämlich den eigenen Stolz abzulegen und zu sagen, okay, Gottes Weg, ich vertraue jetzt mal, weil das ist ja vielleicht, der Elisa ist ja vielleicht wirklich der Prophet des einzig wahren Gottes. Ich vertraue dem. Und das Coole ist, dann passiert nämlich genau das Wunder, Vers 14, da stieg er hinab und tauchte sich 7-mal im Jordan unter, nach dem Worte des Mannes Gottes, und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde
rein. Dieses Wunder zeigt uns, dass Gott an dieser Stelle absolut die Ehre kriegen will. Weil Elisa tut nicht die Hand auflegen und er nimmt später auch keine Geschenke an, das sehen wir gleich, sondern es ist wirklich nur das, dass Naaman einfach das, was er hört von Gott, sozusagen über Elisa, dass er das einfach tut. Und das kann uns total in unserem Leben auch helfen. Dass wir sozusagen unseren Stolz ablegen. Es gibt im Neuen Testament auch die Stelle im 1. Johannes 2, Vers 15, da steht, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, ist die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens. Ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und das sind wir genau bei der Stelle. Johannes versucht auszuschreiben, was sind denn die drei typischen Dinge, die Leute abhalten, Gottes Willen zu tun. Und es ist einmal eben sozusagen die sexuelle, so würde ich es jetzt auslegen, die sexuelle Begierde, also sozusagen die Lust des Fleisches, aber auch die Begierde der Augen, also so, das ist so Gier, das werden wir später in der zweiten Geschichte noch sehen. Und vor allen Dingen auch der Stolz, der Hochmut des Lebens. Dass wir denken, wir wissen den Weg oder wir wissen, wie Gott ja schon mal das gemacht hat, dann machen wir es doch genauso. Anstatt zu sagen, diese Haltung zu haben, Gott, wo bist du jetzt gerade? Was sprichst du jetzt gerade zu hören? Genau. Was auch sehr interessant ist, im Vers 11 steht, und das ist auch so ein bisschen der Punkt, der bei Naaman das Problem ist, er sagt ja, ich dachte, er wird sicher zu mir herauskommen und hinzutreten und mit seiner Hand über die Stelle fahren. Haben wir manchmal das Problem, dass wir denken, wir wissen, wie Gott handelt. Kenne ich auch. Also Gott tut das Wunder in unserem Leben gegebenenfalls auf eine andere Art und Weise. Und die Frage an uns kann heute sein, bin ich offen dafür? Oder denke ich vielleicht manchmal zu viel? Habe ich zu viel eine Theorie, dass ich weiß, wie es geht? Oder bin ich auch zu stolz zu wissen, dass ich denke, ich weiß, wie es geht? Interessant ist, wie gesagt, dass die Lösung hier die Diener sind, dass sie ihn quasi retten, weil sie diese dienende Haltung schon haben. Außerdem können wir in der Geschichte auch sehen, es ist ja eine sehr einfache Sache, die der machen muss. Der muss sich 7-mal untertauchen in diesem Jordan. Und das ist vielleicht manchmal auch ein Problem für uns, dass wir sagen, also wenn Gott spricht und das ist sowas Einfaches, nee, dann mache ich das nicht. Ja? Also sozusagen diese Haltung von, nur wenn es nur kompliziert ist und wenn ich sozusagen doch noch ein bisschen einen eigenen Anteil drin haben darf, dann ist es Gottes Stimme oder dann ist es Gottes Wirken. Also so die Frage, kann es einfach auch sein, dass wir also sozusagen die Geschichte kann uns zeigen, dass einfacher, simpler Gehorsam zum Ziel führt. Und natürlich auch kompletter Gehorsam. Was wäre gewesen, wenn er nach 5-mal gesagt hätte, also beim 5-mal ist immer noch alles gleich. Was sollen das hier, die Brühe hier? So, ne? Aber er hat es 7-mal gemacht und dann passiert sozusagen das Wunder. Und das ist wirklich, das fordert uns total heraus. Das hat mich auch total herausgefordert, zu sagen, okay, bin ich einfach und komplett gehorsam? Und Gott fragt uns das natürlich nie mit einem Schwert über uns und sagt, oh, du müsstest, sondern er lädt uns ein. Er lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Weil warum sollen wir denn gehorsam sein? Weil er das Beste ist, weil er das Schönste ist, weil er das, ja, der Beste im ganzen Universum ist, dem man vertrauen könnte. Jesus sagt sogar ja über sich selbst, ich bin nicht gut, nur der Vater ist gut. Weil er sich selbst immer noch im Unterschied zu Gott sieht als Gott ist nur allein Gott kann man gut sehen. Also Gott ist absolut gut. Es gibt ja keinen Fehler in ihm. Alles Gute und Vollkommene kommt von ihm. Und deswegen können wir ihm vertrauen. Gott lädt uns also ein, unser Vertrauen ihm zu schenken und so unser Zerdenken manchmal abzugeben und ihm zu vertrauen, die simplen Schritte zu gehen. Was ist die Reaktion Naamans auf das Wunder? Was bewirkt es bei ihm? Und das ist ziemlich cool. Es gibt zwei Sachen, die er bewirkt. Das erste ist, er will den Propheten beschenken. Er will quasi ein bisschen zurückgeben. Kommt vielleicht noch aus seiner Haltung von, ich bin ja hier der Herrführer, ich habe ja viel auch mitgebracht. Also da sind wir in Vers 15, also 2. Könige 5 wieder. Genau. Und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes zurück
Und er und sein ganzes Gefolge, also das ganze, die ganzen Pferde und die ganzen Streitwagen, die waren dann alle zurück. Und er ging hinein beim Elisa, vielleicht gar nicht angeklopft, weiß ich nicht, trat vor ihn und sprach, siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Und nun nimm doch ein Geschenk an von deinem Knecht. Er aber sprach, also Elisa, so wahr der Herr lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, ich nehme nichts. Dann nötigte er es zu nehmen, aber er weigerte sich. Also total spannend, was hier passiert. Erstens, Naaman begreift, es gibt nur einen einzig wahren Gott. Und das zeigt dass dieses Wunder so schön. Elisa ist da nicht beteiligt. Und er nimmt dieses Geld genau aus dem Grund auch nicht an, weil er sagt, nur die Herrlichkeit Gottes soll groß werden. Und genau diese Reaktion zeigt ja auch Naaman. Er sagt, es gibt keinen Gott auf der ganzen Erde, außer in Israel. Er hat also vorher hatte er vielleicht die Haltung, okay, Elisa ist ein Prophet von diesem Gott da und der kann mich dann heilen und dann gehe ich zurück und alles super. Aber jetzt hat er eine andere Haltung. Er sagt, okay, nur Jahwe ist der einzige Gott, der retten kann. Und das ist eine totale Veränderung. Was hier auch noch drin steckt, vielleicht ist euch aufgefallen, wie bezeichnet er sich denn selbst? Er sagt, ich bin dein Knecht. Ja? Also zum Beispiel in Vers 15 ganz am Ende. Und von nun nimm doch ein Geschenk an von deinem Knecht. Also diese Haltung ist total verändert. Der Stolz ist abgelegt. Ja? Genau, die zweite Wirkung, die hat Vers 17. Und da nahm Naaman, könnte deinem Knecht nicht eine doppelte Maultierlast Erde gegeben werden. Denn dein Knecht will nicht von anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern nur dem Herrn. Nur darin wollte der Herr deinem Knecht vergeben, wenn mein Herr in das Haus des Rimmon geht, um sich dort niederzubeugen. Denn er stützt sich auf meinen Arm und auch ich beuge mich nieder in dem Haus des Rimmon. Ja, wenn ich mich niederbeuge im Haus des Rimmon, so wolle der Herr deinem Knecht in dieser Sache vergeben. Ist ein bisschen viel Text, wir haben schon viele Verse hinter uns, das weiß ich. Aber schaut hier wirklich nochmal rein, hier steht, die Haltung ist das Entscheidende. Ja? Er sieht sich selber als Knecht. Und er sagt sogar, bringt mir ein paar Maultiere und gib mir Erde von diesem Ort, damit ich die auf meinen Altar geben kann, damit ich wirklich nur Jahwe dienen kann, nur Jahwe anbeten kann. Das war diese Haltung damals. Und was ein super interessanter Nebenfakt ist, dass dieser Gott, das ist der Gott quasi von Aram, Donnergott und so, die haben ja die Götter angebetet, weil sie ja quasi eine Ernte gebraucht haben, deswegen haben sie den Sturm Wettergott angebetet. Und er sagt, ich muss, ja, weil ich ja dem König verpflichtet bin, muss ich zu diesem Gott da in diesen Tempel gehen. Und ich würde ja gerne eigentlich rausbleiben, aber von meinem Berufswegen kann ich das nicht. Und da sagt Elisa sogar, ist in Ordnung, geh in Frieden. Die Sache ist, wie steht's? Geh in Frieden, die Sache ist geklärt oder so. Ne? Er zog seine Wegstrecke von ihm fort. Und das ist ziemlich cool und das kann uns irgendwie auch helfen, weil wir ja auch in unserem Alltag ganz oft mit Sachen zu tun haben, wo wir merken, hier will ich eigentlich jetzt gerade gar nicht sein. Irgendwie, also in diesem Tempel, ja, das ist ja, geistige Atmosphäre ist ja sehr unangenehm, aber da können wir wissen, wir haben wirklich Jesus in uns und er ist stärker als der in der Welt ist. Und deswegen können wir natürlich noch mehr als Naaman, dort auch wirklich Sachen verändern und wirklich Jesus reinbringen. Also was hat sich verändert? Naaman kam als stolzer Kriegsherr, voller quasi Abzeichen an seiner Brust und ging als Diener Jahwes. Das hat sich verändert. Und deswegen nehmt wirklich aus der Geschichte mit nicht, ich denke nicht unbedingt die Heilung ist das ganz Entscheidende, sondern die Veränderung des Herzens, das ist das viel Entscheidendere. Und das ist der Schlüssel. Interessant auch nochmal, wer war der Schlüssel? Das war das Mädchen am Anfang. Sie hatte auch irgendwie eine Begegnung gehabt wahrscheinlich mit dem Elisa und mit dem Gott Elisas. Und deswegen hat sie das erzählt. Also sind auch wir frei von Menschenfurcht und geben weiter, dass wir den Gott kennen. Genau, der zweite Teil, das versuche ich etwas zu kürzen, ist die Gehazi-Story. Und die Gehazi-Story ist ein bisschen das Antibild. Denn das Ergebnis, Spoiler Alert, ist ein bisschen das Gegenteil. Und zwar sind wir da im Vers 20. Da dachte Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes, siehe, mein Herr hat Naaman, diesen Aramäer, geschont, indem er nichts von ihm genommen hat, was er mitbrachte. So wahr der Herr lebt, ich will ihm nachlaufen und etwas von ihm nehmen. Also, ich habe eine Theorie, Gehasi ist ja vor die Tür gegangen, Elisa stand drinne, vielleicht hat Gehasi, war vielleicht der Bote, und hat vielleicht gesehen, okay, wow, beeindruckende Karre oder wow, beeindruckende Geschenke. Ein so ein Festgewand würde mir ja meinen Lebensabend versüßen. Versteht ihr, was ich meine? Also so ein bisschen, der Gehasi, der hat jetzt irgendwie Lunte gerochen. Hier gibt es vielleicht doch noch was zu holen. Und dann sagt er sogar, so wahr der Herr lebt, also der verflucht sich eigentlich fast selber, will ich ihm nachlaufen und etwas von ihm nehmen. Was macht Gehasi? So jagte Gehasi dem Naaman nach. Und als Naaman sah, dass er ihm nachlief, sprang er von dem Streitwagen ihm entgegen und sprach, interessant übrigens, geht es dir gut? Fand ich irgendwie random, aber gut. Geht es dir gut? Okay, und was sagt jetzt Gehasi? Gehasi sagt nicht, also jetzt könnte man sagen, ne? Gehasi sagt, ja, ich würde gerne ein Festgewand, ich würde gerne so und so viel Silber, so und so viel Gold. Nee, Gehasi ist sehr interessant, sagt, ja, mein Herr, so übrigens Elisa, hat mich gesandt, um dir zu sagen, siehe eben jetzt sind zwei junge Männer von den Prophetensöhnen aus dem Bergland Ephraim zu ihm gekommen, gib ihnen doch ein Talent Silber und zwei Festgewänder. Und Naaman sprach, tu mir den Gefallen und nimm zwei Talente. Und er nötigte ihn und band zwei Talente in zwei Beutel und zwei Festgewänder und gab es zwei seiner Burschen und die trugen es vor ihm her. Also Gehasi erfindet eine Geschichte. Das habt ihr, glaube ich, jetzt gesehen. Ne? Also der ist sehr kreativ, dem fallen auf einmal zwei Prophetensöhne ein aus irgendeinem Land, die was brauchen. Und jetzt, Vers 24, offenbart, was er eigentlich will. Und als er auf den Hügel kam, nahm er es von ihrer Hand, also von den Dienern, und legte es in das Haus und ließ die Männer gehen. Und sie gingen. Er aber ging hinein und trat vor seinen Herrn. Also Gehasi hat sich's für sich unter die Nägel gerissen. Und da sprach Gehasi zu ihm, woher, Gehasi? Das ist jetzt bei Schlachter, steht das leider so drin. Also ich würde verstehen, woher kommst du eigentlich? Warst du gerade unterwegs? Was hast du gerade gemacht? Und jetzt geht es leider weiter mit interessanten Theorien. Er sagt, dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Ich war ja gar nicht unterwegs. Er aber sprach zu ihm, ging mein Herz nicht mit, als der Mann von seinem Wagen umkehrte dir entgegen. Also Elisa sagt, ich habe es eigentlich gemerkt, dass du gerade mit Naaman da zugange warst. Und dann sagt er auch, war es auch an der Zeit, Silber zu nehmen und Kleider oder Ölbäume, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde? So soll nun der Aussatz Naamans an dir haften und an deinem Samen ewiglich. Und er ging von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja krass. Was ist denn hier eigentlich gerade passiert? Gehasi hat aufgrund seiner Habgier, aufgrund seiner Gier wirklich nach irdischen Dingen, also sein Herz war eigentlich völlig auf was anders als bei Elisa. Elisa war, ich will die Herrlichkeit Gottes leben, ich will ihn groß machen. Und Gehasi hatte ein ganz anderes Ziel in seinem Herzen. Er hat gesagt, okay, das Irdische ist doch irgendwie ein bisschen toll und ist vielleicht auch ein bisschen besser, als die Wahrheit zu sagen. Der ist ja noch nicht mal bei Elisa, als er ihn konfrontiert hat, eingeknickt. Er hat ja immer noch gesagt, nee, ich war ja gar nicht weg. Also ihr merkt das, also sein Problem, er hat so eine Habsucht und so eine Gier und diese Sehnsucht nach Reichtum führt ihn sogar dazu, dass er Lügen erzählt, die Unwahrheit erzählt und dass er am Ende, es macht ihn sogar krank, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, diese Gier macht ihn krank und wird ihm zum Fallstrick. Und jetzt sind wir wieder beim 1. Johannes, der ist mir so in der Vorbereitung wichtig geworden. Da steht das ja auch drin, dass die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ganz oft das ist, was uns im Weg steht. Und ich denke, das könnte ein Beispiel sein für die Begierde der Augen. Dass er sozusagen das als wichtiger, als erfüllender, als besser gesehen hat, als das Eigentliche, was ja Yahweh ist, der Einzige, dem alle Ehre gebührt. Und das ist so ein bisschen das Problem. Nicht die Sache selbst wäre das Problem gewesen. Das finde ich auch super interessant. Elisa sagt ja auch, war es an der Zeit, diese Schafe zu kriegen. Vielleicht wäre es sogar richtig gewesen, aber vielleicht war es nicht an der Zeit. Und es geht mir auch manchmal so. Manchmal hören wir was von Gott und denken, okay, morgen ist es dran. Aber vielleicht ist Gott, sagt, ich habe einen anderen Horizont. Es ist vielleicht heute noch nicht an der Zeit, aber meine Zusage zu dir steht. So lass uns ihm wirklich vertrauen. Wenn Gott dir was gesagt hat und du merkst, es ist noch nicht passiert, dann sei einfach gewiss, dass er handelt und dass er souverän ist in deinem Leben, aber dass er es vielleicht auf eine andere Art und Weise tut und vielleicht zu einer anderen Zeit. Das ist herausfordernd, das weiß ich, das kenne ich auch. Aber es ist einfach das Leben im Herrn irgendwie. Genau. Also nicht das Geld selber ist das Übel, sondern eben die Liebe zu diesem Geld, die Liebe zu diesem Reichtum, ne? Wie es ja auch im 1. Timotheus steht. Nicht das Geld selbst, Geld ist ja ein Mittel. Geld kann das eine oder das andere bezahlen. Aber die Liebe dazu und vor allen Dingen auch diese Bedeutsamkeit, wenn man dem so viel Aufmerksamkeit und so viel Anbetung am Ende gibt, dann ist es wirklich ein Übel. Weil dann führt es unser Herz nicht zu Gott näher, sondern voll zu Gott, von Gott weg. Und ich glaube, deswegen gibt es auch Geben in der Gemeinde. Deswegen gibt es den Zehnten. Deswegen gibt es auch wirklich, dass wir sagen, okay, wir hören heute Morgen zum Beispiel bei der Äthiopien-Sammlung, da kann man einfach sagen, okay, Gott, soll ich was geben? Und dann habe ich eine Zahl und dann gebe ich. Warum? Weil dadurch wird mein Herz immer wieder erneuert und ich kriege ein Herz für das, was Gott wichtig ist. Und ich habe weniger ein Herz nur für mich, sondern Gott arbeitet sozusagen sein Prinzip in unser Herz, dass er ein gebender Gott ist. Genau. Also, wozu hat es Gehasi geführt? Er sagt nicht die Wahrheit, er lügt seinen Chef an. Und fordert uns total heraus, dass wir, das ist eben das Problem bei ihm gewesen. Gehasis Geschichte fordert uns heraus und der Schlüssel ist eben wirklich, lasst uns Gott zugewandt sein, lasst uns ihm sein Herz vorlegen und bewusst ihm immer wieder hören. Also du kannst dir auch die Frage stellen, wie geht es eigentlich von Montag bis meinetwegen auch Sonntag, ja, bin ich noch im Tune mit Gott? Oder habe ich da vielleicht was, was mich von Gott immer wieder so trennt, wo ich merke, da ist eigentlich gerade der Kontakt ein bisschen wie abgebrochen. Ich finde dieses Bild bei, wenn wir über Gottes Stimme hören, reden, finde ich das Bild von einem Radio richtig cool. Weil wenn ich ein Radio sendet ja immer, konstant, immer. Also es gibt ja Radiosender, die das nie machen, aber die meisten senden immer. Und meine Aufgabe ist eigentlich nur, diesen Radiodreher so zu verstellen, dass ich auf die richtige Frequenz komme. Na? Das heißt, dann kann ich sozusagen mit Gott, dann bin ich quasi mit Gott im Kontakt und dann kann ich ihn hören. Und ganz oft ist es natürlich der Stress des Alltags und viele andere Dinge, die uns irgendwie so wichtig sein wollen. Entweder wir fühlen uns wie angepresst oder manchmal auch zu schnell geschoben. Ich denke, das versucht der Feind immer wieder, uns entweder zu schnell anzutreiben oder wir sind irgendwie blockiert. Aber lass uns immer wieder Gott uns einfach vorlegen und sagen, okay, Herr, ich will mir wirklich Zeit nehmen. Hast du was, was du mir heute sagen willst? Hast du irgendwas, was du über meine Familie sagen willst? Über meine Arbeitsstelle? Über den Kollegen, ne? Also versteht ihr? Also lasst uns wirklich unser Leben ganz praktisch machen. Ich hatte jetzt eine Situation am Freitag, war ich mit meinen Schülern im Landtag und ich war ja begleitender Lehrer und da braucht man einen Lichtbildausweis. Und das Problem ist, ich hatte mein Personalausweis, habe ich gerade nicht und mein Reisepass war auch gerade woanders. Das heißt, ich hatte kein Ausweisdokument. Und da stellte ich an diesem Donnerstagabend fest und am Freitag wollten wir in den Landtag gehen. Letzten Freitag. Und da habe ich gedacht, oh Lord, was mache ich denn jetzt? Da habe ich schon überlegt, da muss ich jetzt zu der Stelle hinfahren, wo der Reisepass gerade liegt, aber ich habe gerade kein Auto. Das ist also sehr kompliziert. Und ich war schon in meinen 24. Theorien, wie kann ich es denn lösen? Und dann wurde mir gesagt, du kannst doch einfach mal beten. Und ich so, ja, okay, ja, stimmt, ja. Also geht auch mir so. Und dann bete ich und dann kommt irgendwie so, dann habe ich so das Gefühl, ruf da an. Ruf da an beim Landtag. Und ich so, warum? Was soll ich denn da weiter? Die sagen mir, ja, sie brauchen einen Ausweis. Ist so, ganz normal, staatliche Stelle. Dann rufe ich da an, dann sagt er, mit dem Lichtbildausweis, das haben wir jetzt noch nie so eng gesehen. Kommen Sie einfach mal. Wir werden sie schon sehen, das sind ja Lehrer und so. Das war so das war so ein ganz entspannter Typ da. Und dann war ich so, okay, jetzt hat sich innerhalb von 5 Minuten mein Problem, was ich vorher eine Viertelstunde in meinem Kopf diskutiert habe, gelöst. Ich weiß, das Beispiel ist jetzt nicht übelst krass, aber es ist so ein kleines Beispiel, weil ich denke, große und kleine Beispiele lassen uns das wirklich immer wieder in Tune sein und Gott fragen, okay, Gott, hast du vielleicht jetzt hier eine Lösung? Und ihm gehorsam sein. Und es hängt natürlich zuerst auch damit zusammen, ihn zu hören. Genau. Ja, praktische Schritte. Was können wir praktisch tun? Ich habe euch 4 Fragen mitgebracht. Die könnt ihr auch gerne im Hauskreis mitnehmen, wenn das euch hilft. Und darüber einfach nochmal ins Gespräch zu kommen. Die erste Frage, die mir so wichtig war, ist mein Herz irgendwie, ist da irgendwie Stolz oder Gier oder irgendetwas anders, was Gottes Wirken entgegenstehen kann? Ja? Habe ich irgendwas als wichtiger in meinem Leben erachtet, wo eigentlich Gott die erste Stelle hat? Ich habe mal einen Satz gehört, das hat mir auch sehr viel geholfen, hat einer gesagt, wenn Gott an der ersten Stelle ist, kommt alles andere in meinem Leben in guter Ordnung. Und wenn Gott aber an irgendeiner Stelle ist, ist meistens schon vieles außer der Ordnung. Und das kann man jetzt nie auf jede Situation übertragen, aber das Grundprinzip, denke ich, ist wirklich das Richtige. Dass wenn Gott an der ersten Stelle ist, dann kommt alles andere in eine gute Struktur. Und da könnt ihr euch drüber fragen. Es kann Stolz sein, es kann Gier sein. Ja, fragt einfach den Heiligen Geist, ob da irgendwas ist. Das zweite wäre, bin ich offen? Auch die andere Art und Weise, ich habe das so schräg geschrieben, ja, die andere Art und Weise von Gott zuzulassen, dass er vielleicht anders handelt, als ich es mir jetzt gerade so zusammengebaut habe in meinem Köpfchen. Das dritte wäre, nehme ich mir Zeit, auch bewusst Gottes Stimme zu hören. Ja? Da gibt es auch ganz viele verschiedene Spielarten. Also tauscht euch da zum Beispiel im Hauskreis auch gerne drüber aus, was so der aktuelle Weg ist. Ich war jetzt im Urlaub, war ich da beim Georg Müller, habe ich da besucht. Also das ist so ein Glaubensheld da gewesen, der hat Waisenhäuser gebaut. Und der war zum Beispiel einer, der hat gesagt, also wenn ich mich früh hingesetzt habe, sind mir sofort die Augen zugefallen, ich konnte da nicht beten. Aber dann habe ich gesagt, ich gehe einfach jeden Morgen gehe spazieren. Und dann konnte er total gut beten. Also seid da auch ganz kreativ. Das haben auch schon die Glaubenshelden ausprobiert quasi. Und das letzte wäre, wozu braucht mein Herz neues Vertrauen in seine Stimme? Schritte auch umzusetzen. Auch da seid da im Hauskreis miteinander gerne ganz persönlich auch, weil nur dann kommen wir auch vorwärts, wenn wir sozusagen auf das reagieren, was Gott sagt. Also wenn du merkst, okay, da ist ein Schritt dran, da muss ich was klären, da muss ich vergeben, da muss ich vielleicht anfangen, meine Finanzen zu ändern oder was auch immer es ist, ja, da kannst du auch fragen, okay, Gott, gib mir Vertrauen, auch diese Schritte umzusetzen. Genau. Ja, könnt gerne kommen. Ja, und ganz zum Abschluss, ja, genau, ich habe schon ein bisschen länger gemacht, deswegen, ganz zum Abschluss ist vielleicht der eine oder andere auch hier, der sagt, also mit diesem Jesus habe ich vielleicht noch nicht so viel Kontakt gehabt oder mit diesem Jesus, das ist doch eigentlich ein bisschen komplizierter, als man denkt. Und da finde ich, ist die Geschichte von Naaman auch richtig cool, weil Naamans Heilung waren eigentlich sehr einfache Schritte. Er musste sich 7-mal im Jordan untertauchen. Und das hätte ihn ja schon fast aufgeregt, da war er schon kurz davor abzubrechen. Und ich glaube, genauso ist das Evangelium. Genauso ist es mit Jesus. Was unser eigentliches Übel ist, wir denken eben, dass wir manchmal doch noch irgendwie ein Teil Gutes in uns haben oder dass wir uns doch irgendwie selbst retten können. Aber es ist am Ende wirklich nur Jesus, der rettet. Und nur Jesus macht uns frei. Und nur Jesus ist der Weg zum Vater. Ich habe mal einen gehört, der hat gesagt, es wird im Himmel keinen geben, der rumläuft und sagt, ich bin wegen irgendwas anderem hier, außer Jesus. Ja? Und nur er ist der Weg. So, deswegen, wenn du heute Morgen merkst, okay, was der Mensch hier da vorne gesagt hat, Jesus, was das heißt, dann will ich dir wirklich jetzt auch diese Möglichkeit geben, zu sagen, okay, ich will diesen Jesus mal kennenlernen. Ich will diesen Jesus persönlich kennenlernen, persönlich einladen. Und das lege ich dir nur wärmstens ans Herz, ich will ihn als meinen Herrn anerkennen, als den Herrn, zum Herrn machen, meines Lebens. Und viele wollen ja sich quasi denken, sie können was tun. Also ganz oft, wenn ich mit Leuten rede, die draußen in der Welt sind, die sagen immer, ja, ich will doch irgendwas tun. Die finden zwischen Buddhismus gut, weil man ja so viel tut oder so viel macht, sich selbst rettet. Aber es ist eben nicht der Weg zur Rettung, sondern wir setzen unser Vertrauen auf Jesus. Wir sagen, du bist der, der mich gerettet hat durch dein Blut und ich mache dich zum Herrn meines Lebens. Und dann bin ich auch gerettet. Das ist das ganz Wichtige, dass wir das nie vergessen. Also wenn du heute Morgen merkst, dass der Schritt dran ist, dann geh diesen Schritt. Wir haben hier vorne natürlich das Team, das Gebetsteam auf der Seite oder auch zu den Ältesten kommen da. Genau. Ich würde noch zum Abschluss beten. Genau. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass dein Wort wirklich uns herausfordert, dass dein Wort uns ermutigt. Danke, Herr, dass du der Gott bist, der einzig wahr ist, der nicht nur Leute in Israel, sondern sogar außerhalb Israels geheilt hat, schon damals. Danke, dass wir auch dazu gehören dürfen, durch dich, Jesus. Und Herr, ich bete, dass da, wo Leute heute Morgen sind, die sich fragen, ja, Jesus, wer ist das oder so? Ich bete, Herr, dass du sie ziehst und dass du ihnen zeigst, wie sehr du sie liebst. wie sehr du dein Blut gegeben hast, damit sie Gemeinschaft haben können mit Gott. Dass sie ihre Sünde, ihre Lasten, ihre Krankheiten abgeben können bei dir und Heilung finden in deiner Liebe, Herr, in deinem Arm. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist und dass dein Wort so eine Kraft hat. Jesus, wir lieben dich, Herr. Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.